Du willst als Sprecher oder Sprecherin überzeugen und damit Geld verdienen? Mit einer Stimme, die unter die Haut geht? Auf www.stimmdesign.com findest du meine Sprecherausbildung. Für Profis und Einsteiger, die ihre Stimme auf das nächste Level bringen wollen. Schau vorbei und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Und jetzt viel Spaß bei Good Vibrations Superkraft Stimme.
Denn die große Krise als Schauspieler auf der Bühne ist ja, du hast ein Instrumentarium zur Verfügung. Und wenn du beginnst, dich in dieses Instrumentarium zu verlieben, dann koppelst du dich aber gleichzeitig kommunikativ vom Rest der Welt ab.
Willkommen zu Good Vibrations, Superkraft Stimme. Ich bin Christoph Galett, Sprecher und Stimmtrainer. Mein heutiger Gast ist Arno Fischbacher. Arno ist einer dieser Menschen, deren Präsenz und stimmliche Energie sofort spürbar sind, sobald sie einen Raum betreten. Genauso wie ich ist er Stimmcoach und Rhetoriktrainer und erforscht seit vielen Jahren die vielfältigen Facetten der Stimme. Seine berufliche Laufbahn begann doch ganz anders. Arno lernte Goldschmied, doch seine Reise führte ihn über die Schauspielerei zum Experten für Stimme und Kommunikation. Heute spreche ich mit Arno über seinen spannenden Werdegang, seine Reisen und darüber, ob sich Soundhealing und Business miteinander verbinden lassen. Ich bin gespannt auf seine Einblicke. Und jetzt geht's los. Arno, wie ist deine Stimmung heute?
Meine Stimmung ist überraschend gut. Angesichts der Tatsache, dass, ja genau, man hört's, oder? Meine Stimme unglaublich nasal klingt und ich beim Einatmen meinen eigenen Vokaltrakt und die Bronchien höre. Nee, mir geht's gut. Stimmung gut.
Wunderbar. Arno, das ist, glaube ich, nur deine eigene Wahrnehmung, weil für mich tönt da eine, ich musste den Pegel schon so ein bisschen runternehmen, eine wahnsinnig voluminöse Stimme mit viel Lebenserfahrung durch. Und das Spannende ist ja, Arno, wir hatten letzte Woche kurz gesprochen und ich habe gesagt, Arno, du als Gast für meinen Podcast, das überlege ich gerade. Und dann sagtest du, du bist gerade beim Don Pedro, das ist ein Heiler, und machst da gerade ein Seminar. Erzähl mal, wie war es, was hast du da erlebt?
Ja, ich habe mir gedacht, das passt wirklich sehr gut, denn in der sehr eigenartigen Arbeit der Curanderos aus dem oberen Amazonas, in dem Fall aus Peru, steht die Stimme im Mittelpunkt der Heilarbeit. In einer sehr eigenwilligen Art und Weise, diese nächtlichen Zeremonien, die ich gerade erlebt habe, die funktionieren tatsächlich so, da sitzt man irgendwie in der Runde, abends, wenn es dunkel ist, im Dschungel passiert es deutlich früher als hier in Europa, und irgendwann wird die Kerze gelöscht, dann ist es still, jeder der Anwesenden ist für sich selbst verantwortlich, ist still und fokussiert sich auf sich selbst, und dann hörst du die Stimme des Curanderos. Es gibt am Amazonas, also man könnte früher, ich weiß nicht, ob du den Begriff des Barfußdoktors kennst. Mhm. Das stammt so aus der Zeit, wo man in fremde Länder geschaut hat und dann gesehen hat, da gibt es, wie soll man sagen, heilkundige Menschen, die also überhaupt keine westliche medizinische Ausbildung haben, aber innerhalb ihrer Tradition und ihrer Umgebung mit den Heilpflanzen, also mit dem, was es dort an Bäumen, Wurzeln, Kräutern gibt, arbeiten. Und so einer ist auch Don Pedro Guerra, mit dem ich die Zeit verbracht habe. Aber da geht es nicht nur um das Empfehlen oder Hergeben von Rezepturen oder von Pflanzen, sondern in den Heilzeremonien passiert ganz was anderes. Da singt er Heillieder, Ikaros heißen die. Ich vermute, es ist ein Quechua-Wort, also Heillieder, und begleitet sich selbst mit so einer Chacapa, das ist so eine Blätterrassel, Es ist im Grunde ein Perkussionsinstrument, das so sch, 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 so einen Rhythmus macht. Und dazu singt er. Und du verstehst ja nicht, was da gesprochen wird. Aber durch den Ton dieser Stimme und durch das, was er mit der Stimme transportiert, dirigiert er zweieinhalb, drei Stunden lang das persönliche Geschehen der Menschen, die da im Raum sind. Und das ist etwas, das fasziniert mich seit 30 Jahren, weil es, na klar, also ich beschäftige mich seit ich denken kann, mit dem Ausdruck und mit der Wirkung der Stimme. Mhm. Und da sind wir wirklich bei der ursächlichen Wirkung der Stimme eines Menschen. Der Raum ist finster, du siehst niemanden, du hörst nur jemanden und der begleitet dich durch, ja, also von außen angeschaut würde man sagen, es klingt immer ähnlich, ja. Aber das, was in der Gruppe passiert und in den Menschen passiert, das ist markant und sehr, sehr unterschiedlich.
Was passiert da? Also was sind so deine persönlichen Eindrücke bei dir gewesen? Was bewirkt das in dir?
Es rührt ganz tief im Innersten und es begleitet bei Denkprozessen, beim Denken, beim Assoziieren und durch diese unterschiedliche, also durch den Ausdruck, durch das, was er hineinlegt in die Stimme. Das ist seine spirituelle Welt und seine spirituelle Tradition und seine spirituellen Vorstellungen. Die sind wahrscheinlich weit entfernt von dem, was ich da wahrnehme oder was ich denken kann. Also ich kenne das jetzt seit 30 Jahren, weil ich sehr oft in Peru war. Und auch vor vielen, vielen Jahren auch mal Gruppen begleitet habe, zu reisen an den Amazonas. Also ich kenne diese Traditionen mittlerweile etwas näher, aber trotzdem, ich bin dort nicht aufgewachsen. Mhm. Also, weißt du, man taucht in so eine Welt nie vollständig ein, so als Estranchiero, als Fremder.
Ja.
Aber da geht es auch nicht um das Kognitive, da geht es nicht darum, dass ich etwas wissen muss, damit da was passiert, sondern es ist in der Tat so, dass die Stimme mich innerlich anrührt, etwas anklingen lässt, etwas anstößt und dadurch Wirkung im weitesten Sinne entsteht.
Da sagst du was,
sehr persönliche Prozesse.
Ja, da sagst du was sehr Interessantes, Arno, weil was ich sehr interessant finde, ist, dass die Stimme ja wirklich ganz nah an den Körper über die Schallwellen auf einen treffen. Das heißt, wir werden von der Stimme, von anderen Stimmen berührt.
Berührt,
ja. Und diese Berührung, die gibt es sowohl vom Äußeren, ja. Und das heißt, wenn ich mit dir spreche, oder es gibt aber auch die Berührung, die in mir passiert, wenn ich selber spreche, da passiert ja auch was. Wie ist das, Arno? Du bist Wirtschaftsstimmcoach, da denkt man jetzt nicht im ersten Moment an Heilung und sondern eher an Wirkung und Auftritt. Wie kam es denn, dass du gesagt hast, okay, da ist noch etwas anderes bei der Stimme? Da gibt es noch etwas, was nicht nur mit dem Auftreten an sich zu tun hat.
Ja, da sind wir im Grunde im Kern der Diskussion, denn wenn du hast das Wort Wirkung ins Spiel gebracht und ich habe mir irgendwann begonnen zu fragen, wie wirkt Wirkung eigentlich? Mhm. Also was ist Wirkung? Und das ist ein Wort, das kennen wir alle, mit dem wachsen wir auf. Wirkung entsteht, Menschen haben Wirkung. Da passiert was, ja, das wissen wir, wenn dich wer anschreit, passiert was, das hast du schon mal erlebt, ja. Aber was genau passiert da? Und wenn ich dich sagen höre, ja, Wirkung, also Stimme berührt ursächlich, und zwar physisch, Schallwellen gelangen ja nicht nur ans Ohr, also da bewegt sich ja nicht nur das Trommelfell, sondern der Ton, also die Stimme eines Menschen oder jeder Schall, Der landet ja am gesamten Körper, das ist eine riesige Oberfläche. Und nachdem doch die meisten Menschen wissen, dass der Mensch großteils aus Flüssigkeit besteht, aus Wasser besteht, im Menschen werden Schwingungen über den, über die Flüssigkeit, über das Blut, über Lymphe, also einfach über die Flüssigkeit im Körper massiv übertragen. Mhm. Und das tut etwas. Wir bestehen ja selbst aus schwingenden Elementen. Mhm. Ja. Das ist der eine Teil von Wirkung. Das ist tatsächlich das Physische. Mhm. Ja. Allerdings, wenn du landläufig über Wirkung sprichst, ich denke, da ist etwas Zweites gemeint. Und dort hilft uns heute die Wissenschaft. Denn in dem Moment, in dem du einen sprechenden Menschen hörst, den musst du nicht sehen. Den kannst du am Telefon hören oder du hörst es über die Kopfhörer, ganz egal. Ja? Dann passiert in dir der sogenannte innere Mitvollzug. Also das heißt,
die Spiegelneuronen.
Da sind wir beim Stichwort Spiegelneuronen, ja genau. Ja. Wenn ich hier jetzt an fange, so, weißt du, so atemlos zu werden und du tust so etwas vor einem anderen Menschen, insbesondere wenn du frontal ausgerichtet bist auf einen anderen Menschen, ja, dann passiert im anderen was ganz Eigenartiges. Der ist plötzlich kurzatmig. Ich habe das jetzt seit 25 Jahren, mache ich das immer wieder in Seminaren mit großem Vergnügen, um einfach greifbar zu machen, wie dramatisch die Auswirkung des persönlichen Ausdrucks ist im Sprechen. Ja. Denn ich glaube, das im Alltag, also diese Atemnot oder wenn jemand wahnsinnig nervös ist und man kriegt selbst Zuckungen, das sind ja die Extremfälle, wo es uns auffällt. Also das ganze Thema Stimme und Sprechen fällt uns ja im Alltag normalerweise überhaupt nicht auf, dass da dauernd Wirkung passiert, weil es so alltäglich ist und weil wir immer drauf reagieren und es läuft halt alles so, wie es läuft. Und man macht sich keine Gedanken. Das heißt, das Thema Stimme ist den meisten Menschen ja überhaupt erst bewusst, wenn irgendwas ungewöhnlich ist. Oder whatever. Ja, weißt du, wenn es ganz krass aus dem Mittelnormal herausdringt, dann werden wir hellhörig und dann merken wir, aha, da ist was mit der Stimme. Aber dass jeder Mensch im Alltag ununterbrochen sein Ausdrucksmittel Stimme nutzt und dadurch dramatische Wirkung in anderen hat, ist, denke ich, im Alltag, entzieht sich unseres Bewusstseins. Und weil du das Stichwort Spiegelneuronen genannt hast, in der Tat ist es so, dass im Frontalhirn, also dort, wo das Bewegungszentrum des Menschen irgendwie sitzt, dort, wo die Bewegungsimpulse in die Muskeln gehen, dort gibt es so eine kleine vorgeschaltete Einheit. Also man könnte jetzt ein bisschen mechanistisch, ja, im Gehirn ist immer alles viel komplizierter, ja, aber stell dir das vor, der motorische Kortex, das ist der Bereich, wo die Stromstöße dann Richtung Muskel gehen und dann bewegt der Muskel. Ja. Und davor ist so ein kleiner Kern, der prämotorische Kortex, und in dem wird der Anstoß, entsteht der Anstoß zu einer Bewegung. Und das ist dieser Bereich, wo man sagt, dort säßen die Spiegelneuronen. Und das Geheimnis ist jetzt, dass wir alle sagen, natürlich weiß ich, wie es wem geht.
Ja.
Oder? Man sieht jemanden, der geht es mir aber schlecht, ja. Auch wenn das nicht ausdrückt, wir wissen immer, wie es beim anderen geht. Ist er fröhlich, ist er schlecht drauf?
Wir können eine Vermutung also aufstellen. Ja, genau, ja.
Irgendwie, man hat so das Gefühl, man weiß, wenn man jemanden anschaut, in der U-Bahn bin ich gefahren in Wien, da sieht man die Menschen und man denkt, denen ist Fahrt oder keine Ahnung, sie haben Geldprobleme und man sieht es im Gesicht oder irgendwie so. Aber sehen wir es wirklich? Es ist ja ein Trugschluss. Denk dir es mal so, selbst das Sehen ist ja nicht so, wie wir es glauben. Denn wir schauen ja nicht von den Augen raus zu den anderen. Also wir schicken ja nicht Sehstrahlen zu den Menschen, die wir sehen, sondern es ist ja umgekehrt. Das Sehen ist ja keine Äußerung, sondern das Sehen ist eine Innerung. Das heißt, Licht wird über das Gesicht in der U-Bahn reflektiert, dringt in mein Auge. Und das, was da jetzt in mein Auge fällt, das ist ja nur ein Bild. Und das Bild selbst ist nichts. Das sagt ja nichts. Man könnte es dann beschreiben oder könnte es vielleicht auswerten. Aber nein, das Geheimnis ist jetzt, dass das, was ins Auge als Bild oder übers Ohr an Information kommt, das wird im Gehirn gewissermaßen nach vorne geschickt, in den prämotorischen Kortex. Und wird dort und dort agieren dieselben Neuronen mit, die werden angeregt, die für den Anstoß derselben Gesichtsbewegung, Körperbewegung, Körperhaltung zuständig wären in uns selbst. Und dadurch erfahren wir in uns körperlich, was mit jemandem anderen ist.
Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben wir alle eine gewisse Verantwortung, wie es unserem Gegenüber geht. Denn wenn ich jetzt anfange, den Bauch anzuspannen und sehr eng zu sein, irgendwann mal, wenn du nicht so geübt bist, wie du bist, wirst du das eventuell mitmachen oder weghören.
Ja, das ist völlig richtig. Also wenn wir beide jetzt beginnen, so zu sprechen, also gut, ich nehme an, dass dann in relativ kurzer Zeit jemand den Podcast ausschaltet, weil das hält man nicht aus, weil es körperlich unangenehm wird. Das du hast völlig recht.
Das heißt, wenn ich sage, es geht um die Stimme und die Wirkung nach innen und die Heilung nach innen, dann könnte man auch sagen, dass Stimme nicht nur nach außen wirkt, sondern auch unter Umständen nach außen etwas beim anderen verändert und sozusagen auch heilen kann. Und das ist das, wo ich den Don Pedro wieder sehe, der mit seiner Stimme andere so berührt, weil er das, was er macht, über seine Stimme vermittelt und das zu diesen Menschen geht. Wo andere sagen, das ist eine Frequenz, das ist der Geist des Menschen und wie auch immer man dazu sagen mag, aber es löst etwas aus bei anderen Menschen und damit kann Kommunikation gelingen oder nicht und es kann passieren, dass Menschen sich wohlfühlen oder eben nicht wohlfühlen, richtig?
Genau, völlig richtig, ja. Also das ist ein Schlüsselbegriff auch in meiner Arbeit. Im Grunde dieses alltägliche Reden, man spricht halt so und tut und denkt und macht. Ja. Die Frage der Verantwortung taucht auf und das, finde ich, sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Denn indem wir mit anderen kommunizieren, man kann es durch ein bisschen allgemeiner sagen, stellt sich die Frage unserer Verantwortlichkeit den anderen gegenüber. Jetzt werden einige, die zuhören, zucken und werden irgendwann gelernt haben, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Ja? Ja. Und man lernt in der im Kommunikationsseminar erste Stufe, lernt man, also wenn jetzt irgendwas Böses auf dich zukommt, du kannst dich entscheiden, wie du es nimmst. Also lerne, Verantwortung über deine Emotionen zu übernehmen. Gleichzeitig aber ist auch klar, dass das, was im Menschen entsteht, bevor wir es merken, passiert. Herr Christoph, wenn ich so zu dir spreche, gibt es einen Ausschlag am Bildschirm.
Gibt es gleich eine Übersteuerung, die ich dann wegmachen darf. Na super.
Dann erzeuge ich in dir eine Reaktion. Da passiert was in dir und zwar ganz körperlich. Botenstoffe verändern sich. Dein Körper hat sich gestrafft für eine Sekunde. Das heißt, da ist in Sekundenbruchteilen Adrenalin eingeschossen und hat den Oberkörper sich etwas zusammenziehen lassen. Also das Stammhirn hat alle Schutzschilde aufgefahren. Die emotionale Situation verändert sich in dem Moment und so weiter. bevor du überhaupt merkst, was mit dir los ist, mhm, und bevor du eine Chance hast, darüber nachzudenken, wie du mit der Emotion, die da entsteht, umgeht. Mhm. Das heißt, die Wirkung, die wir im Alltag auf andere erzeugen, aus dem heraus entsteht in uns als Sender eine unfassbare Verantwortung der Befindlichkeit der anderen gegenüber.
Ja.
Das heißt, es ist völlig illegitim zu sagen, die sollen sich dann selber drum scheren, wie sie mit dem umgehen, was in ihnen passiert, sondern es ist unsere Aufgabe, in der Kommunikation drüber nachzudenken, was löse ich mit dem, wie ich agiere, wie ich spreche, welche Worte ich verwende, wie ich klinge, was löse ich im anderen aus, ist es mir bewusst und will ich das so?
Ja, und natürlich muss man dazu sagen, jetzt wir als Trainer, die das wissen und sich damit täglich beschäftigen, sagen natürlich, das ist total wichtig. Und jemand, der auf Styling von Kleidung spezialisiert ist, der wird sagen, naja, also bitte, wenn du so rumläufst, damit setzt du auch ein Zeichen. Das ist auch ganz klar. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast und deswegen gibt es ja uns als Trainer, deswegen haben wir auch eine Berechtigung, da sich gar nicht so ganz bewusst sind, dass sie das ja ganz nuancenreich steuern können.
Naja, das ist im Grunde, das ist das, was mich irgendwann bewogen hat, mich beruflich dafür einzusetzen. Denn man unterstellt, also weil du es so ein bisschen mit Schmunzeln gesagt hast, dieses Business-Stimmcoach, Wirtschafts-Stimmcoach, das riecht so ein bisschen nach, Herr Fischbacher, geben Sie mir Tools, damit ich erfolgreicher bin, damit ich mehr Kunden gewinne, damit meine Mitarbeiter besser spuren, oder? Damit ich in der Öffentlichkeit blendend auftrete und so. Und so funktioniert es halt einfach nicht, denn also das kann man alles tun und es gibt natürlich Tools, ja? Nur das, was sich in der Kommunikation immer überträgt, ist die Einstellung des Menschen zu den anderen und zu sich selbst. Und das macht ja im Grunde auch in unserem Gespräch jetzt schlagartigen Fass auf. Wenn wir jetzt über den Curandiero sprechen, der quasi seine Stimme ganz absichtsvoll dazu einsetzt, dass in anderen förderliche Prozesse in Gang kommen, sodass wieder etwas rund wird, dass etwas, was gerade gestört ist, wieder irgendwo ins Gleichgewicht kommt, ja, dann ist es das eine. Aber wenn ich jetzt spreche, spreche ich auch zu mir selbst. Das heißt, jedes Wort, das ich nach außen spreche, höre ich ja selbst auch mit. Das heißt, ich spreche es auch zu mir. Und der Ton, der nach außen dringt, der entsteht ja in mir als Schwingung und der tut mit mir selbst ganz massiv etwas.
Ja, ja. Ja, ja. Und da möchte ich kurz einhaken, lieber Arno, weil ich weiß nicht, ob du das auch schon wahrgenommen hast. Vielleicht warst du ja nicht immer so selbstreflektiert wie jetzt, so wie wir alle uns verändern im Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses man lässt so eine Botschaft raus, man schreit jemanden vom Herzen an und man fühlt sich nachher im ersten Moment
richtig gut.
Richtig gut. Das heißt, das, was nach innen wirkt, heißt noch lange nicht, dass das auch so ankommt. Und was wir dann den anderen damit antun können, für einen selber kann das im ersten Moment eine irrsinnige Befreiung sein. Oftmals das, was wir nach außen senden, kommt oft an, oder man selber weiß oft gar nicht, welche Wirkung das ja beim anderen haben kann. Richtig?
Im Grunde sind diese Entwicklungsprozesse, über die wir beide aus denen unsere Arbeit besteht, Arbeit mit anderen, heißt ja, in Menschen Entwicklungsprozesse zu fördern.
Ja.
Ja? Das heißt aber auch in der Kommunikation, selbst wenn ich als Business-Stimmcoach jetzt mit einer Führungskraft arbeite, vordergründig schaut es so aus, als würde ich mit dem dran arbeiten, dass er mit anderen besser kommuniziert.
Dass er besser also verkauft.
Das heißt, ja, genau.
Dass er besser dasteht, dass er den Job kriegt und den Auftrag. So, genau. Das ist so dieser erste Gedanke, den ich generell beim Thema Business Coach
da höre. Da denken Sie sich, oder? Sag mal, stehen Sie so, zeigen Sie Standpunkt und sprechen Sie diese Worte eher nicht und formulieren Sie es eher so, psychologisch begründet, geht es dann in diese Richtung. Mhm. Nur in der Arbeit selbst, es ist ja völlig hanebüchern zu denken, man könnte jemanden die Außenhülle sozusagen verändern oder die Gesten verändern und dann wäre die Wirkung entsprechend. Der allererste Schritt ist immer überhaupt selbst zu erfahren, was es ist. Also wenn du jemandem sagst, stehen Sie aufrecht, na, was passiert dann? Dann steht er für einen Moment aufrecht und verkrampft sich. Oder? Also er bemüht sich, eine Form einzuhalten. Und aus der heraus könnte er aber nicht lebendig kommunizieren. Völlig undenkbar. Wenn du aber jetzt einem Menschen begreiflich machst, dass immer dann, wenn er von sich aus über Sache spricht, dass er dann seinen Standpunkt nicht repräsentiert. Und erst dann, wenn er seinen Zuhörern geistig zuhört, also dass er sich einem anderen Menschen zuwendet in der Kommunikation, in dem Moment verändert sich seine körperliche Balance. Also das heißt, auch im Business-Training geht es immer im ersten Schritt um die Selbsterfahrung und um das Qualifizieren der eigenen Wahrnehmung. Meistens geht es im ersten Schritt um die Körperwahrnehmung. Sich bewusst zu machen, wie fühlt es sich an, wenn ich so stehe, wie fühlt es sich an, wenn ich so stehe und wie erlebe ich, also wodurch kann ich das eigentlich erleben? Und dann merken die meisten Menschen, dass es einen Sinneskanal im Organismus gibt, von dem sie nicht wussten, dass er da ist. Also die Körperwahrnehmung als sensorischer Kanal ist 1930, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Das ist eine relativ junge Erkenntnis, weil man die Sensoren im Körper, die das Messen von Muskelspannungen erlauben, früher nicht kannte. Ja, das Wort spüren, das gab es zwar schon lange, aber man wusste nicht, wer oder was. Also wie geht spüren? Das ist ein sensorischer Kanal, den gilt es zu erleben und zu qualifizieren. Und wenn ich aber weiß, dass ich etwas spüren kann, dann weiß ich auch, die anderen können es auch spüren. So, und jetzt kann ich überlegen, wie ist der Weg von mir zu dir? Also wie will ich es im anderen? Wenn ich will, dass die anderen sich von sich aus bewegen, dann kann ich nicht sagen, mach das bitte so. Du tust das jetzt so.
Ja, verstehe. Ja?
Dann passiert körperlich das Gegenteil von dem und dann erlebe ich aber selbst im Training, was ich im anderen anrichte und dann kann ich mir die Frage stellen, wie geht es anders, aber dann bin ich weit weg von Tools und von irgendwelchen Regeln, die es einzuhalten gilt.
Das heißt, übersetzt nochmal für mich, ein Stück Präsenz. Wenn ich präsent bin, wenn ich beim anderen bin, wenn ich dir wahrhaft zuhöre, wenn ich versuche, dir meine volle Aufmerksamkeit zu geben, das hat schon mal einen ersten Aspekt von guter Kommunikation und von Heilung und von Verbundensein. Das ist so das, was ich immer mehr auch wahrnehme, wenn ich mit Menschen arbeite. Dass dieser erste Punkt, dieses Zuhören, dieses Dasein, dass der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Arno, wie war da dein eigener Weg? Warst du immer schon so sensibel oder du hattest ja, kann man sagen, mehrere Leben im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, das kann man sagen. Also ich möchte mit meinem jungen, jugendlichen Ich von 18 oder 19 möchte ich heute nicht wirklich gerne eine Diskussion führen. Ich war Ja, ich glaube, ich war manchmal nicht auszuhalten.
Weil?
Weil dieses Zuhören habe ich gelernt. Und das war ein langer Prozess. Ich habe viele Jahre im Theater verbracht, du weißt das. Und auf der einen Seite lernst du auf der Bühne ja dich selbst zwangsweise kennen. Da kommt man nicht drum herum. Ich hatte ein Setting, das mir das in hohem Ausmaß erlaubt hat damals, auch mit dem Georges Hurt als meinen Mentor. Ja, da gab es aber das zweite Ich, und das war der Arno Fischbacher, der begonnen hat, dieses Theater zu organisieren. Und ich war dann plötzlich in der Arbeitgeberfunktion und ich hatte plötzlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Teams zu leiten und so. Ja. Und ich bin da durchaus auch als Machiavelli bezeichnet worden, weil dieses Geschick im Leadership, im Führen, im Führen von Teams, im selbst zurückstecken und andere Dinge entwickeln lassen, das ist was, das habe ich auch durchaus durch schmerzvolle Prozesse erlernt im Laufe meines Lebens.
Das heißt, übersetzt, du warst selber jemand, der auch manchmal austeilen konnte?
Ja, ich habe sehr viele Alleingänge gemacht und ich war also nicht wirklich konfliktfähig. Okay. Ich erinnere mich, also das ist mal lang so, ich habe mich vor kurzem mit ihm mal drüber unterhalten, ich erinnere mich an Schreiduelle mit dem Harald Grasnitzer, der ja damals mein Mitarbeiter war, also er war Angestellter und ich war praktisch der Dienstälteste und der Geschäftsführer, weil ich es nicht geschafft habe, zielorientiert oder lösungsorientiert zu kommunizieren. Ich wusste, ich will was und ich wusste, ich habe recht. Ja, und das hat nur ins Weltbild der anderen nicht hineingepasst, was ich sehr gut verstehen kann. Also da waren habe ich viel gelernt in dieser Zeit und ich bin sehr dankbar dafür. War ein spannender Prozess.
Heißt das, das war auch so der Ursprung, dass du dann angefangen hast, dich mit deiner eigenen, also klar, Stimme beschäftigt man sich automatisch, wenn man als Schauspieler arbeitet. Das ist relativ logisch. Du brauchst die Stimme als Schauspieler, aber wie kam es dann, dass du dann gesagt hast, okay, das interessiert mich doch so sehr, da muss ich jetzt ein Business draus machen, beziehungsweise das möchte ich gerne weitergeben.
Das war kein wirklich logischer Prozess, muss ich sagen. Ja. Ich habe lang selbst in Tonstudios gearbeitet, sicher 30 Jahre lang immer wieder als Sprecher gearbeitet, für den Rundfunk, für Werbung, für Films und ja, so. Also irgendwie hatte ich immer etwas mit Stimme zu tun und irgendwie, da konnte ich auch etwas. Ja. Gleichzeitig aber ist mir das auch im Weg gestanden. Denn die große Krise als Schauspieler auf der Bühne ist ja, du hast ein Instrumentarium zur Verfügung und wenn du beginnst, dich in dieses Instrumentarium zu verlieben, dann koppelst du dich aber gleichzeitig kommunikativ vom Rest der Welt ab. Da gibt es ja große Beispiele im Theater von glänzenden Schauspielern, die man im Grunde heute, wenn man sie hört, wenn ich den Oskar Werner höre, zum Beispiel nur Kinski. Als Beispiel, oder den Kinski, ja, die ein glänzendes Instrumentarium hatten und unglaubliche Ausdrucksmöglichkeiten, aber wo du merkst, im Grunde, ja, der malt so verliebt mit seinen Farben, dass du eine Distanz spürst zu dem, was passiert und es dich zwar einerseits berührt, weil es so faszinierend ist, aber dich von der Person trennt.
Weil es vielleicht ein Stück um die Person geht und nicht mehr um das, was wir gesagt haben, wo diese Heilung entsteht, um das Gegenüber.
Ja, da geht es um, genau.
Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Trainerin vor vielen Jahren, die dann immer gesagt hat, Christoph, du hast eine schöne Stimme, aber das musst du nicht selber wissen in dem Moment. Das ist wie Selbstbefriedigung, das will auch keiner sehen. Finde ich eine sehr, fand ich damals sehr hart.
Ja,
aber irgendwo.
Ist hart, aber es hat was.
Genau, ja. Und wenn man anfängt, mit Stimme sich zu beschäftigen und dann so merkt, oh, genau, da fängt es ja an zu vibrieren im Inneren. Ja, das ist ja was ganz, ganz Schönes.
Das ist dann was ganz Cooles.
Also auch eine Falle ein Stück,
ja,
gell?
Genau.
Okay. Und dann hast du daraus was gemacht?
Es war kein logischer Prozess. Mhm. Also aus dem Theater ausgestiegen bin, quasi mein Entwicklungsprojekt so weit abgewickelt war und das Theater so einigermaßen gestanden ist, wie wir uns das vorgestellt hatten, mit einigen Ächzen und Stöhnen. War dann ja noch die Welle 1, da haben wir nur das Radio gebaut. Und ich habe mich relativ kurzfristig zum Sendestart der Welle 1 rausgezogen aus dem Unternehmen. Und ich wusste nicht, was es wird. Und ich habe über ein Jahr sehr viel mit mir selbst getan. Ich habe mal ein halbes Jahr, ich war eigentlich so ein bisschen Burnout, das hieß damals noch nicht so, das Wort war noch nicht so modern. Habe mir ein halbes Jahr nicht arbeiten verschrieben. Die Zeit ist dann etwas länger geworden, es war sicher über ein Jahr und ich habe in der Zeit viele Freunde befragt und habe versucht, über kollegiale Beratung mal zu schauen, wo tue ich mich hin? Also was kann ich eigentlich? Und um auf die Beine wieder zu kommen und um eigentlich mir selbst im Klaren zu werden, wer ich bin und was ich will, habe ich so wie früher auch immer mir eine Weiterbildung gebucht. Habe mir eine zweijährige Trainerausbildung angelacht, ohne die Absicht am Anfang, ich werde Trainer. Das war nicht mein Ziel. Und im ersten Jahr dieses Trainerlehrganges habe ich dann unglaublich viel Feedback aus der Gruppe erhalten, zu meinem Auftreten und zu der Art, wie ich spreche und so. Das war mir nicht bewusst. Es war mir überhaupt nicht klar, was da in mir steckt und was ich kann. Und ich habe mir gedacht, ich bin arm und klein, ich weiß nichts, ich weiß nicht, wo ich mich hin tue. Ich bin mir völlig im Unklaren, was das für ein Beruf werden könnte. Also wer bin ich eigentlich, was tue ich da? Ja. Und aus diesem Feedback heraus hat sich herauskristallisiert, da ist etwas. Aus dem heraus kann ich auch eine Existenz gestalten. Und dann erst habe ich begonnen, darüber nachzudenken, das als einen Beruf daraus zu machen. Und dann haben wir gedacht, okay, also ich habe mich im Theater 20 Jahre mit Marketing und Betriebsentwicklung auseinandergesetzt und habe mir gedacht, so, jetzt, das schaue ich mir jetzt einfach an, wie geht das? Und dann habe ich mir erst das Budget geschrieben, habe mir meine Kontakte genützt und habe mit einer Agentur, ich habe gerade heute eine Aufnahme mit der Ingrid Ammon gemacht, die habe ich damals kennengelernt, dann haben wir gesagt, okay, tun wir was gemeinsam, haben wir das Stimme.at Expertennetzwerk gegründet und ich habe dann begonnen, einfach für mich da einen Beruf herauszuentwickeln. Allerdings die Falle saß mir immer noch im Nacken. Ich denke, ich war am Anfang glänzend im Auftreten als Trainer. Also das kann ja schon mal Begeisterung auslösen, ja, wenn man auch zeigt, was man den anderen beibringen will, selbst repräsentieren kann, selbst zeigen kann. Da war noch sehr viel von Performance drinnen und von Auftreten. Ja. Bis ich dann gesehen habe, da fehlt mir etwas ganz Gravierendes, nämlich wie geht das eigentlich in den jetzt nicht vorzuzeigen und nicht zu sagen, wie es geht, sondern in den Menschen Prozesse entstehen zu lassen, die sie neugierig auf eine Fährte führen, sodass sie Lust entwickeln, dorthin zu schauen, wo sie nun hingeschaut haben. Das ist ja immer mit Gefahr verbunden, mit Ängsten verbunden, mit dem Unbekannten, mit sich selbst was zu tun, was man bisher nicht getan hat. Sehr viel schamhafte Momente tauchen da auf. Da braucht es ganz viel Vertrauen. Da braucht es einen Raum, einen vertrauensvollen Raum, wo Menschen, gerade wenn man in der Gruppe arbeitet, als Trainer, als Coach, du kennst es, dass man einen vertrauensvollen Raum schafft, wo nicht einer zum anderen sagt, na schau, hier hast du das falsch gemacht, ja, puff, ja. Sondern wo so ein Raum entsteht, wo man auch mal etwas ausprobieren kann, im Wissen, man wird scheitern. Mhm. Ja? Mhm. Und dann kriegst du Rückmeldungen und da wird nicht nur auf das geschaut, was hat nun nicht funktioniert, sondern wo er immer geschaut wird, wo sind eigentlich die, was hat funktioniert, ja. Was ist das Interessante, was war das Interessante, um es einem bewusst zu machen.
Also das ist ja dann wieder auch so ganz stark, wenn ich jetzt von Stimme rede und Stimmung rede, hat das ja ganz viel miteinander zu tun. Ich mache eine gute Stimmung im Raum oder ich mache eine schlechte Stimmung im Raum. Mhm. Was machst du denn hier?
Ja, genau.
Wie schaust du denn wieder heute aus? Was machst du da? Ja? Mhm, also genau. Das war ja ein Blödsinn, was du heute gemacht hast.
Und das war noch nicht alles, was also du kannst.
Genau. Das heißt, das geht auch über die Stimme. Und was macht das dann mit einem selber in diesem Moment, wenn ich jetzt so bin? Das macht ja auch was mit mir, oder?
Ja, das stimmt. Und so will ich auch mein Leben nicht gestalten. Denn das ist genau der Rückweg, über den wir zuerst gesprochen haben. Im Grunde der Ausdruck, den die anderen wahrnehmen von uns, wenn wir sprechen, der wirkt auf uns zurück. Und man weiß es aus der Psycholinguistik, wenn ich die ganze Zeit sage, ach nein, das hat mir schon wieder nicht funktioniert oder ach, was habe ich heute schon wieder für eine Scheiße gemacht.
Ja,
das eigene Gehirn hört mit. Und die Synapsen, die zuständig sind für das Verstärken genau dieser Eigenwahrnehmung, die werden wachsen.
Ja.
Also wie soll ich aus dem wieder rauskommen? Ja. Insofern ist für mich auch das Hinhören auf die Worte und das mich auseinandersetzen mit der Sprache, mit den Formulierungen. Wie sagst du etwas, das du ausdrücken willst? Ja. Wie formulierst du, was du sagen willst, zu einem ganz, ganz wesentlichen Schwerpunkt geworden, weil das zurückwirkt so stark auf den stimmlichen Ausdruck.
Und natürlich auf mich selber. Ist klar, wir können jetzt, und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Motivationshymen wie ich bin super, ich bin toll, genau. Ich bin der Beste und so weiter, sondern das kann auch funktionieren, habe ich auch schon lustigerweise herausgefunden in manchen Fällen. Es schrappt ganz oft an der Oberfläche, empfinde ich so, ja. Sondern es geht ja eigentlich viel mehr darum zu sagen, welche Gedanken habe ich über mich selber und da zu sehen, passen die mit dem, was ich sage, zusammen und was denke ich denn über mich? Und wenn ich jetzt das noch verbalisiere in wirklichen Worten, naja, dann kann ich mir vorstellen, dass da einiges los da oben im Hirn ist. Das heißt, nicht nur der Gedanke prägt uns ja auf eine gewisse Weise, sondern das, was ich zu mir sage, das prägt ja mich auch.
Und es hat auch einen Ton.
Ja.
Selbst wenn du denn, weil du über Affirmationen gesprochen hast. Das ist ja auch so ein Feld. Also natürlich können Affirmationen wirken. Aber unter welchen Umständen? Also stell dir mal vor, du sagst zu dir selbst, das wirst du heute schaffen. Das wirst du echt schaffen. Ja. Ich meine, was höre ich denn da, wenn ich das sage? Ob das wirklich geht?
Ja. Doch, ich schaffe das.
Ich schaffe das.
Ja,
das ist aussichtslos.
Ja.
Und da sind wir wieder beim Pedro Guerra.
Ja.
Der Ton, der nötig ist, um sich selbst zu sagen, das schaffe ich heute. Das schaffe ich, das tue ich heute. Dann bin ich nicht bei den Worten, sondern ich bin bei der Einstellung, die hinter den Worten liegt. Jeder Außenstehende würde es sofort hören, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Und die Affirmation, die ja für mich ist, wenn die für mein Innerstes nicht glaubwürdig ist, wie soll die wirken?
Ja. Ist auch spannend, weil ich damit sehr viel experimentiere. Mhm. Und wenn ich so merke, so, es bringt mich was aus der Bahn. Mhm. Ich habe mal so eine Weiterbildung gemacht zum Thema nochmal vertieft Hörbuch sprechen und habe dann eine Situation gehabt, die mich wirklich gestresst hat. Und dann habe ich angefangen, diesem Stress Ausdruck zu geben und habe aber nicht mehr angefangen, diese Worte zu wiederholen, oh Gott, was mache ich jetzt? Oh Gott, was tue ich jetzt? Sondern ich habe mir den Text genommen und habe den in diesen Emotionen gesprochen. Mhm. Und zwar so richtig bin ich voll reingegangen. Das heißt, ich nehme eine Medikamentenpackung vielleicht, wo irgendwas draufsteht, tun Sie jetzt den Teebeutel rein und mache das aber in einer Emotion von einer riesigen Angst. Und was glaubst du, passiert in diesem Moment?
Es wird einem selbst bewusst, was man da tut.
Ja, oder? Und es löst sich.
Es löst sich.
Genau. Und dann, wenn ich in die Übertreibung gehe, und wenn ich dann in die Übertreibung gehe, dann kann ich damit wieder was Neues machen. Das heißt,
du Distanz zu dir selbst eigentlich.
Genau, Moment, also wenn man sagt, dass Gefühle, und das ist dir vielleicht bekannt, immer zwei Pole haben. Das eine Gefühl, dieser eine Pol ist zum Beispiel die Trauer. Aber hinter der, oder die Wut. Und hinter der Wut, da steckt aber oft nochmal ein anderes Gefühl, nämlich die Trauer. Und wenn wir aber schauen, was ist dann hinter der Trauer, da ist dann vielleicht nochmal Enttäuschung. Und daraus, aus diesem ganzen Konglomerat von Gefühlen, wenn wir uns da bewusst werden, und das kann man sich mit der Stimme werden, wenn man da sehr genau arbeitet, dann, das sind ja Informationen, die immer durchklingen, die immer irgendwo durchklingen, durch den Klang der Stimme, dann können wir immer tiefer reingehen und schauen, okay, wie können wir das auflösen beziehungsweise können das transformieren in ein neues Gefühl. Ich weiß nicht, ob du verstehst.
Ja, es ist ganz interessant. Also ich bin gerade beim Begriff des Übertreibens hängen geblieben, dass ich selbst auch auf der Bühne als Schauspieler als unglaublich wirksames Mittel kenne. Dass du suchst etwas im Ausdruck, und du findest das irgendwie nicht, aber wenn du es schamlos übertreibst, also wenn du diesen inneren, ich muss es richtig machen, also ich muss jetzt das finden, was ich suche, wenn du das wegtust, beiseite gibst und mal einfach völlig übertrieben etwas ausprobierst, von dem du weißt, so kann es nicht sein, dann kannst du im Grunde dich selbst beobachten. Also sowas wie eine Distanz zu einem selbst entwickeln.
Das ist sehr, sehr spannend, finde ich, wie nuancenreich das ist. Und man hört das ja dann doch irgendwo über den Klang, diese Nuancen von Emotionen, oder? Was sagst du?
Ja, immer. Du hast mich ganz zum Beginn unseres Gespräches nach meiner Stimmung gefragt. Und es ist für mich so lustig, wenn ich morgens wach werde und ich sage dann irgendwann den ersten Satz. Also ich bin in der ersten Viertelstunde nach dem Aufwachen mittlerweile nicht wirklich gut ansprechbar. Also da bin ich sehr für mich und habe mir auch Strukturen gelegt, die das erlauben. Aber an meiner Stimme höre ich, wie es mir geht.
Du selbst bei dir.
Also ich weiß, also wenn ich dann einen Satz sage und ich habe manchmal so Stressphasen oder irgendwie so Zeiten, wo ich irgendwie unrund bin, dann höre ich in, ich höre es so deutlich in meiner Stimme und dann denke ich mir, okay, Handlungsbedarf.
Damit kommen wir zu den Tipps, oder? Genau, lass dich mal kurz aushusten. Was sind so die Arno, so Selbstfürsorge-Tipps, wenn du sagst, okay, heute bin ich in keiner guten Stimmung?
Das ist für mich ein ganz besonders spannender Punkt. Also die Badewanne spielt für mich da eine Rolle, nur um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Wenn ich merke, abends, ich habe Stress, und irgendwie etwas belastet mich und es sind manchmal wilde Tage und man hat Herausforderungen, dann genehmige ich mir eine Badewanne und wenn ich so in der Badewanne liege, dann kommt meine Stimme zum Einsatz. Und ich habe irgendwann vor Jahren begonnen, mich so ein bisschen mit Obertönen auseinanderzusetzen und mit der Frage, wie geht es mit dem Oberton singen und so.
Da hatte ich ja letzte Woche eine,
sehr
interessanten Gast bei mir, die Anne-Maria Hefele.
Ganz feine Gesprächspartnerin. Und ich bin jetzt doch nicht gut im Oberton singen, aber ich habe für mich so etwas herausgefunden, was ich irgendwie sehr spannend finde im Erleben. Ich liege im Rücken in der Badewanne und positioniere mich so, dass die Ohren unter Wasser sind. Und in dem Moment, wenn du dann einen Ton von dir gibst, dann hörst du dich komplett anders. Wenn du jetzt im Meer schwimmst, dann sprichst du ja in der Regel nicht. Also wenn du schon mal getaucht bist und die Ohren unter Wasser hast, dann weißt du, die akustische Welt verändert sich grundlegend. Weil die Zeit, also die Fortbewegung des Schalls im Wasser anders funktioniert als an der Luft. Und insofern ist die Wahrnehmung der eigenen Stimme, wenn du die Ohren unter Wasser hast, völlig verändert. Mhm. Und ich experimentiere minutenlang in solchen Momenten mit meiner Stimme, indem ich einfach Töne von mir gebe. Ich beginne oft nur mit dem Summen. Und das Summen ist ja auch nicht das Summen, sondern es macht einen großen Unterschied, ob ich summe und spüre, dass es in der Nase kitzelt, oder ob ich meinen Vokaltrakt aufmache und den Zungengrund ein bisschen absenke und hinten im Rachen einfach den Vokalraum, also den Resonanzraum öffne, ja? Okay. dann spüre ich auf einmal die Brustresonanz und dann spüre ich die Vibrationen bis in meinen Bauch runter. Und wenn ich aber jetzt den Körper unter Wasser habe und den Kehlkopf unter Wasser habe und die Ohren im Wasser habe, dann kann ich mit der Tonhöhe im Summen oder auch wenn ich nur so ein Vokal von mir gebe, ein A oder ein E, dann kann ich mit der Tonhöhe die Vibrationen, die ich im Körper spüre, senden. Mhm. Also dann spüre ich den Ton meiner Stimme entweder stärker im Brustkorb oder ich spüre den Ton in den Bauch wandern, ich spüre den Ton im Rücken. Und das sind so meine Experimente. In dem Augenblick, in dem du dann die Ohren wieder aus dem Wasser raustust, merkst du, dass die Tonhöhe, die du in der Luft hörst, völlig anders ist. Das ist immer wieder überraschend und das macht mir sehr großen Spaß. Für mich allerdings eine kleine Notiz. Auch wenn ich in der Arbeit oder wenn ich mit Menschen arbeite, als durchaus nach außen orientiert wahrgenommen werde, und da kann ich schon mal expressiv sein, ja, für mich erlebe ich mich eher als sehr zurückhaltend und in meinem privaten Sein sehr introvertiert eigentlich, also nach innen orientiert. Was jetzt vom Stimmausdruck her zu einer eher so ein gutturalen, brummigen Stimme führen würde, die sich jetzt, wenn man es übers Mikrofon anhört, manchmal vielleicht ganz interessant anhört, aber dem die Spitzen fehlen. Und es ist für mich dann wieder ganz interessant zu schauen, wie kann ich meine Stimme von ganz hinten, von diesem brummigen, von diesem, was sich in mir so wohlig anfühlt, wo ich die Vibrationen spüre, wie kann ich diese Stimme wieder irgendwo nach vorne bringen, sodass das Klangspektrum der Stimme wieder die höheren Obertöne klingen lässt. Mhm. Und da andere Resonanzen entstehen. Und ich merke es auch während des Sprechens, dass in meinem Gehirn es wird heller in dem Moment.
Ja. Und das ist ja diese Vermutung von mir, beziehungsweise nicht nur, glaube ich, von mir. Ich habe ja sehr viele auch Workshops gemacht im Bereich Stimme, was jetzt auch im Schauspielbereich geht. Und da experimentiert man dann auch ganz stark mit diesen hohen Resonanzen. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck, dass da, also das kann ja wirklich zu meditativen Zuständen führen, beziehungsweise zu Glückszuständen, die man sich so als normaler Mensch so gar nicht so, oder was heißt, als normaler Mensch, als jemand, der sich damit
nicht auseinandergesetzt
hat, gar nicht so vermuten würde. Mhm. Meine Vermutung ist, dass da irgendwo im Gehirn die Zirbeldrüse, die ja auch so Glücksbotenstoffe freisetzt, aktiviert wird. Was denkst du? Hast du da eine Idee?
Ja, habe ich. Es ist ja kein Geheimnis, dass wenn du einen Menschen erlebst, mit dem du gerade sprichst, von dem du dir denkst, boah, der steckt voll in der Depression. Wie klingt dieser Mensch?
Ja, ein bisschen dumpf vielleicht. Auch ein bisschen, ein bisschen vielleicht ist die Stimme nicht ganz so aktiv.
Du wirst jetzt vom Obertonspektrum her betrachtet, wirst du markante, tiefe Obertöne ausgeprägt hören und ganz wenig im Spektrum, also nach, ich weiß nicht, am Kilohertz wirst du ganz wenig Ausschlag sehen, würdest du es digitalisieren. Also ganz wenig hohe Obertöne. Mhm. Ja? Gleichzeitig eine hohe Körperresonanz. Also das ist ja alles das, was sich im Körper abspielt. Da fühlt man sich zu Hause und das ist, verglichen mit der Körpersprache, wäre das die Selbstberührung. Die gibt Schutz. Oberarme an den Körper, die Handflächen ineinander legen, vielleicht auch den Fuß über den anderen schlagen. Man berührt sich selbst. Mhm. Ja? Okay, das gibt Schutz. Da fühlt man sich gut in sich, mit sich gut. Darum funktioniert die Musiktherapie in der Psychotherapie. Insbesondere in der Arbeit mit depressiven Patienten und Patientinnen. Ist nicht mein Fachgebiet, aber das ist empirisch belegbar, dass die hellen und hohen Frequenzen im Gehirn auch etwas schaffen, was mit dem Gegensatzpaar dumpf und dunkel und hell ausgedrückt werden kann. Wir sprechen ja auch von helleren Stimmtönen. Also das sind dann obertonreiche Klänge, die tatsächlich im Gehirn, und das hat mir ein Kollege mal erzählt in Trainings, mit dem ich zusammengearbeitet habe, den Thomas Riedl, der sich mit Tomatis beschäftigt hatte und mit Hörtraining und so weiter, dass diese hohen Obertöne im Gehirn so eine Art neuronales Feuerwerk schaffen und dadurch auch physisch Menschen anregen, also lebendig machen. Man könnte sagen, ein bisschen Adrenalin in den Körper bringen. Und mir fällt immer die Oper ein, wo du Spitzentöne hörst und wo du, also warum sind die Sopranistinnen dann so, so berühmt oder ich meine generell Frauenstimmen, die dann so ausgebaute Obertonspitzen senden, dass einem heiß und kalt wird im Grunde. Und wenn ich so körperlich rede, heißt das, da passiert im Körper etwas.
Ja. Das heißt, es ist eigentlich der Ausgleich. Also diese tiefen Töne, die machen vielleicht, die führen nach innen zu mir. Und wenn ich dann wieder raufgehe in diese hohen Töne, wo auch im Gehirn dann Vibration entsteht, wenn man dem Raum gibt, dann kann etwas passieren, dass wir eben eher nach außen gehen, eher extrovertiert werden. Und das finde ich auch so interessant, wenn ich gerade mit den Schauspielschülern arbeite, dann gibt es am Schluss immer so eine Session, wo ich mit ihnen die Vokale durchtöne. Also von U unten, im Beckenbereich, dann O und so weiter, ein A im Herzbereich, A, so. Und dann gehe ich ganz rauf, bis in diese hohe Resonanz.
Und das E geht auch von hinten nach vorne.
Weil natürlich diese Vokale, diese hellen Vokale, sagt man dazu, E und I, die kann man sehr schön verbinden mit das weißt du, aber das wissen die Hörer vielleicht nicht, auch gleich so als Tipp, damit kann ich sehr schöne Obertonresonanzen erzeugen. Und Ich unterrichte ja immer Freitag und Freitag ist so der Tag, wo die irgendwie von einer Woche mit Körpertraining, mit Fechten und mit was weiß ich allem so fix und fertig sind und die freuen sich dann immer so auf diese Dreiviertelstunde oder 30 Minuten, wo sie bei mir liegen dürfen. Aber die Frage ist natürlich immer, wie kriege ich sie wieder rauf? Wie kriege ich sie rauf? Natürlich, indem ich nicht am Anfang mit dem IEE anfange, sondern
sie ins U führst, dann schlafen sie ein.
Ja? Dann kann ich mich ganz schnell rausgehen.
Dann merken sie gar nicht, wenn du den Raum
genau, ja, sondern ich führe sie natürlich erstmal von den tiefen Klängen rein und dann mache ich am Schluss diese I- und E-Töne, weil die so lebendig wirken. Und das ist immer sehr, sehr schön spannend. Und Arno, wenn ich jetzt so an deine Coachings denke, und wir waren ja schon im Austausch, dann denke ich an einen Ton, nämlich die berühmte Eigentonlage, Indifferenzlage. Genau. Das ist etwas, wo du wirklich auch manchmal, ja, wo ich schon so einen Schwerpunkt sehe. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber was macht denn dieser Klang, dieser Zuhörklang?
Tolle Frage, weil in diesem Zuhören liegt so unglaublich viel Verschiedenes versteckt. Denn wenn du aufmerksam zuhörst, also wenn du vom Hören, ja, wo der Wahrnehmungsapparat im Grunde über die Exformation ausfiltert, was fürs System relevant ist, ja, ins vom Hören ins Horchen schaltest, also die Ohren spitzt sozusagen, ja, passiert körperlich etwas, erstens. Das heißt, in dem Moment richtest du dich instinktiv einen Millimeter auf. Der Nacken strafft sich ein bisschen, wenn man horcht. Auch im Business, ja? Wenn du jetzt jemandem wirklich zuhörst und die Ohren spitzt, hast du deine körperliche Verfassung verändert, indem du dich eine Spur aufrichtest. Aktivierst du automatisch die Zwerchfellspannung und deine Voice Box, also der gesamte Muskeln im Kehlkopf, sind im Moment entlastet, was dadurch automatisch einen tieferen, volleren Stimmklang zur Folge hat. Nur durch die Aufrichtung beim Zuhören, also beim Horchen. Und jetzt sind wir wieder mitten in einem Kommunikationsthema, denn dieses übliche Zuhören, ich erlebe so oft in Meetings, da hört jemand zu und sagt, und das ist ja im Grunde nur der Platzhalter.
Ja, ich habe schon verstanden, was du sagst.
Der akustisch versteht.
Ich habe schon verstanden, Arno.
Weil ich schon längst im Antwortdenken bin und nicht zuhöre.
So wie ich gerade das gemacht habe. Genau.
Genau. Ja. Wo im Grunde jeder Dritte hört, dass du nicht im Hier und Jetzt bist, sondern dass du vollständig in eigenen Gedanken bist, in der Konstruktion. Kognitive Aktivitäten.
Ja.
Und das macht eine ganz andere Körperspannung, die macht die Stimme höher und das ist ein eindeutiger Indikator. Hört ja eh jeder Mensch, wenn man ihn oder sie darauf aufmerksam macht. Ja. Aber ich finde es so faszinierend, diese Indifferenzspannung, das ist ja auch so ein Fachbegriff, gell? Diese Indifferenzlage der Stimme. Wolltest du es künstlich, mechanisch, als Tool erzeugen, im Sinne von kommt nicht das raus, was du dir wünschst. Denn dann bist du ja wieder bei dir und du versuchst ein Tool. Dann merkt im Grunde wieder jeder andere, also unterschwellig zumindest in der Kommunikation, dass irgendwas schief ist.
Ja.
Ja? Also es kommt immer rüber, was in dir ist. Also insofern ist die innere Haltung sich selbst und dem anderen gegenüber in jeder Lebenslage das Entscheidende für das Ergebnis in der Kommunikation. Und wenn man jetzt noch das Ohr hat dafür, auch selbst unterscheiden zu können, und da sind wir wieder gefragt als Feedbackgeber, als Coaches, also aufmerksam zu machen, hörst du das überhaupt? Ist dir bewusst, was da an Tönen rauskommt? Ja, und dann gelingt Kommunikation vielleicht ein Stückchen besser, weil allein damit werden wir die Welt auch nicht ändern, aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von Kommunikation auf Augenhöhe, in der Lage zu sein, wirklich mal hinzuhorchen und einfach mal anzunehmen, was kommt. Und dabei entsteht dieses das nicht wertet und dass das, was ich höre, einfach nur nimmt, wie es ist, um dann im nächsten Schritt damit umzugehen. Und da sind wir natürlich beim nächsten Thema, wie Kommunikation funktioniert.
Ja, und dann fällt mir dieser Satz ein, fake it till you make it. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich dieses und nicht wie ein klingen lasse, dass sich bei mir innerlich doch was ändert. Ja, dass ich bei dem einen in eine Zuhörhaltung gehe, ja, und dass ich, dass ja der Körper in dem Fall der Stimme folgt und nicht
und
die
nicht
Stimme
umgekehrt dem Körper,
ja, was ja auch ganz oft ein Thema ist, sondern und da sind wir ja schon wieder in einer Art Wirkung nach innen. Das heißt, das heißt, wir können uns da schon so ein bisschen beeinflussen, oder?
Auf alle Fälle.
Ja.
Auf alle Fälle. Ja, ja. Es ist ein spannendes Thema, das eben Wirkung gemeinhin als Wirkung nach außen verstanden wird und dass jede Wirkung nach außen, die wir erzielen, durch was wir immer tun, durch Körperhaltungen, durch was auch immer, immer in uns zurückwirkt.
Was ich für mich herausnehme aus diesem Gespräch, ist wieder einmal, es hat immer alles eine Wechselwirkung. Auf der einen Seite senden wir und auf der anderen Seite empfangen wir. Und das in Einklang zu bringen, das ist vielleicht ein möglicher Weg. Vielen lieben Dank, Arno.
Sehr gerne.